Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute für dich in eine Welt ein, die ja voller Widersprüche steckt. Das Thema: das antike Griechenland. Eine Welt, die uns die Demokratie geschenkt hat, aber eben auf Sklaverei aufgebaut war.
Genau.
Die Philosophie erfunden hat, aber Frauen quasi unsichtbar gemacht hat. Wir haben hier einen ganzen Stapel an Quellen für dich, von Artikeln bis zu Lehrmaterialien. Und unsere Mission ist, für dich rauszufinden, wie aus diesen extremen Spannungen eine Kultur entstehen konnte, die uns bis heute so prägt. Also, legen wir los. Was machte diese griechische Welt so besonders und ja gleichzeitig so kompliziert?
Also um das zu fassen, muss man sich erstmal die schiere Zeitspanne vergegenwärtigen. Wir reden hier nicht über ein paar Jahrzehnte.
Absolut.
Das Ganze erstreckt sich grob von 800 vor Christus bis zur römischen Eroberung um 30 vor Christus. Das sind fast 800 Jahre.
800 Jahre, das ist echt eine Hausnummer.
Ja, und man unterteilt das grob in drei Epochen. Die frühe archaische Zeit, dann die berühmte klassische Periode, also mit Athen auf seinem Höhepunkt, und schließlich der Hellenismus. Da wurde die griechische Kultur durch Alexander den Großen ja sozusagen in die ganze Welt exportiert.
Okay, 800 Jahre. Wo fangen wir da am besten an? Was war das Fundament dieser ganzen Zivilisation? In den Quellen taucht immer wieder ein Begriff auf: die Polis.
Genau, die Polis ist der absolute Schlüssel zum Verständnis der Griechen. Man übersetzt das ja meistens mit Stadtstaat, aber das ist eigentlich viel zu kurz gegriffen.
Aha.
Eine Polis war viel mehr als nur eine Stadt. Sie war eine Gemeinschaft von Bürgern. Sie war Identität. Jede Polis, ob Athen, Sparta, Korinth, war politisch und wirtschaftlich radikal unabhängig.
Also man hat sich in erster Linie als Athener gesehen.
Exakt. Als Athener oder Spartaner und erst dann vielleicht als Grieche.
Und wie muss ich mir so eine Polis rein räumlich vorstellen? Die Lehrmaterialien beschreiben das ja sehr bildlich. Man liest da von einer Akropolis auf einem Hügel.
Ja, stell es dir am besten wie konzentrische Kreise vor. Ganz oben, strategisch sicher, die Akropolis. Das war die Festung, der letzte Zufluchtsort.
Klar.
Und gleichzeitig das religiöse Herz mit den wichtigsten Tempeln. Und so eine Akropolis war ja auch ein Statussymbol, das man meilenweit sehen konnte. Jeder Tempel war quasi eine Botschaft an die Nachbarn: Seht her, wie mächtig wir sind.
Und unterhalb dieses Machtzentrums lag dann das pralle Leben, die Agora.
Genau, der Marktplatz. Aber auch hier wieder, viel mehr als nur ein Ort zum Handeln. Die Agora war die öffentliche Bühne, das politische Zentrum, wo die Bürger sich versammelt haben, diskutiert, Geschäfte gemacht.
Und die neuesten Gerüchte ausgetauscht.
Wahrscheinlich vor allem das. Drumherum dann die Wohnviertel, alles umschlossen von einer Stadtmauer. Und ganz wichtig, das Umland, die Chora.
Das Ackerland.
Eben, das Ackerland, das die Stadt ernährt hat. Denn Landbesitz war ja oft die Voraussetzung, um überhaupt als Vollbürger zu gelten.
Das klingt alles sehr in sich geschlossen. Aber diese Polis müssen ja winzig gewesen sein.
Überraschend winzig. Die meisten hatten nur zwischen 500 und 1500 wehrfähige Männer. Das heißt, jeder kannte jeden. Und diese Kleinheit erklärt auch diesen extremen Drang nach Autonomie. Man wollte sich von niemandem etwas sagen lassen. Das Problem war nur, der Nachbar dachte exakt dasselbe.
Was dann zu Reibereien geführt hat?
Zu ständigen Reibereien, ja. Zu Konflikten, den sogenannten Staseis, also Bürgerkriegen und inneren Unruhen.
Und diese Mischung aus Platzmangel und Konkurrenzdruck führte dann zu dieser Explosion nach außen, oder? Es gibt da dieses fantastische Zitat von Platon, das du in den Notizen hast. Die Griechen hätten sich wie die Frösche um den Teich niedergelassen.
Das ist die perfekte Beschreibung der großen Kolonisation ab etwa 750 vor Christus. Wenn eine Polis überbevölkert war, war die Lösung eben nicht, den Nachbarn zu erobern.
Der war ja genauso wehrhaft.
Genau. Sondern man schickte eine Expedition los. Ein Anführer, der Eukistes, zog mit einer kleinen Gruppe, oft nur 200 Leute, los, um irgendwo eine neue Heimat zu gründen.
Und so sind dann überall im Mittelmeer griechische Städte entstanden. In Süditalien, Sizilien, an der Küste der heutigen Türkei.
Genau. Und diese neuen Städte, die Apolkien, die waren von Tag 1 an politisch völlig unabhängig.
Aber?
Aber sie blieben kulturell und religiös eng mit ihrer Mutterstadt, der Metropole, verbunden. Sie haben deren Götter übernommen, deren politischen Strukturen. Sie haben sogar das heilige Feuer vom Herd der Mutterstadt mitgenommen.
So eine Art Franchise-Unternehmen quasi.
Ja, Das ist ein guter Vergleich. Jede Filiale ist sofort ihr eigener Chef, aber behält das Logo und die Speisekarte.
Okay. Aber das kann ja nicht ewig gut gehen. Irgendwann stößt man doch auf andere Mächte, oder?
Unweigerlich. Und der große Wendepunkt waren dann die Perserkriege im frühen 5. Jahrhundert vor Christus.
Der gemeinsame Feind.
Eben. Plötzlich stand diese zerstrittene griechische Welt einem riesigen Imperium gegenüber. Und, wider Erwarten, haben sie es geschafft, die Invasion abzuwehren. Allen voran Athen und Sparta. Dieser Sieg war ein unglaublicher Schock und hat zum ersten Mal so etwas wie ein gesamtgriechisches, ein panhellenisches Bewusstsein geschaffen.
Man hatte gemeinsam gegen den Barbaren aus dem Osten gesiegt.
Genau.
Okay, sie verbinden sich, besiegen den Feind und dann liegen sie sich in den Armen und alles ist gut.
Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Habe ich mir fast gedacht.
Kaum war die äußere Bedrohung weg, legte dieser Sieg den Grundstein für den größten innergriechischen Konflikt überhaupt, den Peloponnesischen Krieg.
Die Seemacht Athen gegen die Landmacht Sparta.
Genau. Zwei Systeme, zwei Weltanschauungen prallten frontal aufeinander.
Und da sind wir bei dem Gegensatzpaar schlechthin. Wenn man sich die Quellen ansieht, ist das ja ein krasserer Unterschied, als man sich vorstellen kann. Auf der einen Seite diese hypermilitarisierte Kaserne Sparta, auf der anderen das quirlige Athen. Fangen wir mal mit Sparta an.
Also Sparta war im Grunde eine Militärmaschine, die sich als Staat tarnte. Alles, wirklich alles, war einem einzigen Ziel untergeordnet.
Und das war?
Die totale Kontrolle über die unterworfene Bevölkerung, die Heloten. Das waren Leibeigene, die für die Spartiaten das Land bebaut haben und zahlenmäßig weit in der Überzahl waren. Die ständige, paranoide Angst vor einem Helotenaufstand hat die ganze Gesellschaft geformt.
Und diese Angst führte dann zu diesem berüchtigten Erziehungssystem der Agoge.
Genau. Spartanische Jungen wurden mit 7 Jahren aus ihren Familien gerissen und in eine brutale, kollektive Ausbildung gesteckt.
Das klingt furchtbar.
Es ging nur um Härte, Disziplin, Gehorsam. Luxus war verpönt, individuelle Freiheit quasi nicht existent. Ein Leben für den Staat.
Und die Frauen?
Selbst die Frauen hatten eine staatliche Funktion. Sie sollten Sport treiben, was für griechische Verhältnisse echt revolutionär war.
Aber nicht aus Gleichberechtigung, nehme ich an.
Nein, natürlich nicht. Sondern um körperlich fit zu sein und starke, gesunde Söhne zur Welt zu bringen. Also zukünftige Soldaten. Auch die politische Struktur war einzigartig. 2 Könige, die sich gegenseitig kontrollierten, ein Ältestenrat und die mächtigen Ephoren. 5 Aufsichtsbeamte, die sogar die Könige absetzen konnten.
Und dann der absolute Gegenentwurf, Athen. Die Wiege der Demokratie, das Zentrum von Kunst, Philosophie, Handel. Wenn man heute an das antike Griechenland denkt, denkt man ja meistens an das klassische Athen mit der Akropolis.
Ja, aber auch da müssen wir vorsichtig sein mit unseren modernen Vorstellungen. Wenn wir von der attischen Demokratie sprechen, war das zwar eine direkte Demokratie, die Bürger stimmten in der Volksversammlung der Ekklesia direkt über Gesetze ab.
Aber!
Aber, und das ist ein riesiges Aber, wir müssen uns fragen, wer überhaupt als Bürger zählte.
Und das waren bei weitem nicht alle, oder?
Nicht einmal annähernd. Man musste frei sein, männlich, volljährig und beide Eltern mussten athenische Bürger sein. Das heißt, Frauen, Sklaven und die vielen zugezogenen Fremden, die Metöken, waren alle raus.
Komplett raus.
Komplett von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Man könnte also sagen, die attische Demokratie war eher der exklusive Club einer privilegierten Minderheit.
Eine Demokratie, die auf massivem Ausschluss basierte.
Genau.
Clevere Mechanismen, um ihre Demokratie zu schützen. In den Unterlagen wird der Rat der 500 erwähnt und dieses faszinierende Scherbengericht.
2 brillante Erfindungen. Der Rat der 500 hat die Themen für die Volksversammlung vorbereitet. Das Geniale war, die Mitglieder wurden jedes Jahr neu ausgelost.
Ausgelost? Echt?
Ja, ausgelost. So konnte jeder Bürger potenziell mal drankommen und es wurde verhindert, dass sich feste Machtklicken bilden. Es war eine Art kollektive Selbstregierung durch Amateure.
Und das Scherbengericht? Der Ostrakismus? Das klingt ja fast zu einfach, um wahr zu sein.
Ist es aber nicht. Und das ist doch der Wahnsinn, oder?
Total.
Sie haben im Grunde ein politisches Sicherheitssystem aus Müll erfunden. Wenn die Bürger das Gefühl hatten, ein Politiker wird zu mächtig, konnten sie einmal im Jahr seinen Namen auf eine Tonscherbe, also buchstäblich ein Stück kaputten Topf, ritzen.
Und dann?
Kamen genug Stimmen zusammen, wurde dieser Politiker für 10 Jahre aus der Stadt verbannt. Keine Anklage, kein Prozess. Eine simple Tonscherbe wurde zur Waffe der Demokratie.
Eine unglaublich elegante Lösung für ein riesiges Machtproblem.
Absolut.
Okay, das ist die große Politik. Aber was bedeutete das alles für den normalen Athener? Wenn der nach Hause kam, was stand da so auf dem Tisch? Wie sah der Alltag aus?
Meistens ziemlich bescheiden. Die Grundlage war die sogenannte mediterrane Trias. Getreide, also Brot oder Brei, Oliven, vor allem als Öl, und Wein.
Der Klassiker.
Der absolute Klassiker. Dazu Gemüse wie Linsen oder Erbsen. Fisch war schon was Besonderes und Fleisch war ein absoluter Luxus. Das gab es meist nur nach religiösen Opfern, wenn das Fleisch verteilt wurde.
Das Olivenöl war dabei ja anscheinend ein richtiges Allzweckmittel.
Absolut. Das war das Schweizer Taschenmesser der Antike. Man hat damit gekocht, es als Brennstoff für Lampen benutzt, sich damit gewaschen statt mit Seife.
Mhm. Sich gewaschen?
Ja. Und es als Grundlage für Parfums und Salben verwendet. Der Olivenbaum war heilig und die Grundlage des Wohlstands.
Aber es gab ja auch Feste, bei denen es opulenter zuging. Die berühmten Symposien. Das war doch im Grunde eine sehr kultivierte Form einer Männer-WG-Party, oder?
Das trifft es ziemlich gut. Es war ein reines Männer-Event. Man lag auf speziellen Liegen, den Klinen, und trank Wein, der aber immer mit Wasser gemischt wurde.
Warum das?
Unverdünnten Wein zu trinken galt als barbarisch. Dazu gab es Unterhaltung, Musik, oft waren Philosophen oder Dichter zu Gast und es wurde bis tief in die Nacht diskutiert. Die Trinkschalen selbst, die Kilix, waren oft kleine Kunstwerke.
Wie meinst du das?
Auf dem Boden der Schale waren Szenen gemalt, die erst sichtbar wurden, als man sie leer getrunken hatte. So eine kleine Überraschung am Ende.
Und diese sozialen Unterschiede, die sich beim Essen zeigten, setzten sich bei Bildung und Kleidung fort, nehme ich an?
Natürlich. Bildung war reine Privatsache und damit eine Frage des Geldes. Jungen aus wohlhabenden Familien gingen zur Schule, lernten Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch Musik und Sport.
Und die Mädchen?
Mädchen blieben zu Hause. Sie wurden von ihren Müttern auf ihre einzige vorgesehene Rolle vorbereitet, die Führung des Haushalts, des Oikos. Sie lernten Spinnen, Weben und wie man das Personal anleitet.
Und über all dem schwebte der Glaube an die Götter des Olymp. Zeus, Hera, Athene. Was war das Besondere an dieser Religion?
Das Faszinierendste ist, wie menschlich diese Götter waren. Sie waren nicht allwissend oder rein gut, sie waren launisch, eifersüchtig, sie hatten Affären, sie stritten und intrigierten.
Im Grunde eine übermächtige Version der Menschen selbst.
Genau das. Man versuchte sie durch Opfer und Feste gnädig zu stimmen, um sich ihren Beistand zu sichern.
Und einige dieser Feste waren ja riesige Events, die die ganze griechische Welt zusammenbrachten. Das berühmteste Beispiel sind natürlich die Olympischen Spiele.
Genau. Die Spiele, die ab 776 vor Christus alle 4 Jahre in Olympia zu Ehren von Zeus stattfanden, waren so ein panhellenisches Ereignis. Während der Spiele herrschte eine heilige Waffenruhe, damit alle sicher anreisen konnten.
Und was war der Preis?
Kein Geld. Reiner Ruhm. Der Sieger bekam einen simplen Kranz aus den Zweigen eines heiligen Ölbaumes. Aber dieser Kranz brachte ihm und seiner Heimatstadt ewigen Ruhm, Kleos. Das war mehr wert als alles Gold.
Fassen wir das also mal zusammen. Wir sehen eine Zivilisation, die mit der Polis eine völlig neue, bürgerzentrierte Form des Zusammenlebens geschaffen hat. Wir sehen in Athen die Geburt einer Idee, die die Welt verändern sollte, die Demokratie, auch wenn sie, ja, aus unserer Sicht sehr unvollständig war.
Mhm.
Und in Architektur, Philosophie, Theater, Sport und Wissenschaft wurden Maßstäbe gesetzt, die unsere Kultur bis heute definieren. Allein die Wörter, die wir benutzen, Demokratie, Philosophie, Theater, Olympia, das zeigt ja, wie tief dieses Erbe in unserer DNA steckt.
Absolut. Und wenn wir das alles zusammennehmen, bleibt eine ziemlich provokante Frage für dich. Die Quellen zeigen uns ein klares Bild. Die Griechen schufen diese unglaubliche kulturelle Blüte, diese transformativen Ideen von Bürgerregierung und rationalem Denken, inmitten von ständigen Kriegen, auf dem Rücken von Sklaven und unter systematischem Ausschluss der Hälfte ihrer Bevölkerung.
Ja.
Das wirft die Frage auf, ist dieser Widerspruch vielleicht gar kein Zufall? Braucht gesellschaftlicher Fortschritt vielleicht immer auch eine dunkle Kehrseite? Eine Form von Ausbeutung oder Ausschluss, um überhaupt erst die Ressourcen und die Muße für große Ideen freizusetzen? Und was bedeutet es für uns heute, wenn wir Ihr Modell der kollektiven Selbstregierung durch Amateure auf unsere hochkomplexe, globalisierte Welt übertragen wollen?